Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Hallo, herzlich willkommen zu Episode 5 von Du Digitale. Hier ist wieder euer gelber Handschuh Rolf. Also ich weiß nicht, erinnert ihr euch nicht vielleicht? Also ich bin ja alt, das wisst ihr ja. Aber das war eine der größten Kampagnen der deutschen Geschichte nach der Wiedervereinigung, weil damals in den 90ern wurden die Postleitzahlen von 4 Stellen auf 5 umgestellt. Daher auch der Name 5 ist Trümpf der heutigen Sendung. Und diese Kampagne wurde präsentiert von Rolf, einem tatsächlich gelben Handschuh mit einem Gesicht auf dem Zeigefinger. Also das war schon echt krass. Ich sag mal, dagegen ist Microsofts Karl Klammer schon fast Red Dot Design Preis verdächtig. Apropos, mit mir heute, Du Digitale, natürlich wieder Karl Klammer, a.k.a. Marcel Brindöpke. Das tatsächlich größte und smarteste Helferlein für alle im Marktplatz-Business da draußen. Hallo Karl, hallo Marcel.
Hallo Karl, Alex. Ja, vielen Dank für das Intro. Das ist neu, dass wir uns schon im Intro gegenseitig beleidigen. Aber Karl Klammer ist natürlich eine Legende. Ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht und selbst Microsoft hat ihn The Fucking Clown genannt. Also von daher ehrt mich das natürlich sehr. Ich versuche dieser Rolle auch heute wieder gerecht zu werden. Man sagt ja, er war ein nerviges Helferlein ohne Sinn und Verstand. Die Hürde heute für mich ist also nicht sehr hoch.
Aber gibt's denn eigentlich keine KI-Version von Karl Klammer? Also wer
doch? Doch, ich glaube inzwischen ja. Wobei man sich fragt, wer noch Word überhaupt nutzt.
Das ist eine gute Frage. Müssen wir jemand von Microsoft einladen.
Separater Podcast, Nutzung von Office-Anwendungen, ja.
So ist es. Ja, so viel dazu. Also Rolf und Karl, heute bei Du Digitale. Kommen wir doch zu unserem ersten Thema.
Das finde ich richtig toll.
Nämlich finde ich toll, einen weiteren von diesen deutschen Namen nach Rolf und Karl, Hugo. Wir sind bei Hugo. Hugo Boss wird dieses Jahr nämlich 100 Jahre alt. Man mag es irgendwie gar nicht so recht glauben. 100 Jahre ist in E-Commerce-Zeiten unfassbar viel. 1924 gegründet in Good Old Metzingen im Schwabenland und würde jetzt mal sagen, dass ja Hugo Boss eine der wenigen Fashion-Weltmarken ist, die wir so haben aus Deutschland. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und die haben was zu feiern. Also 100 Jahre ist natürlich eine Mordsgeschichte. Haben auch jetzt nicht nur in die Vergangenheit geguckt, sondern eine neue Zukunftsstrategie aufgelegt. Die heißt Shape Tomorrow, also mit so Punkten dazwischen. So ja, ganz nett eigentlich, aber wie man halt solche Slogans, wie die halt dann immer so sind, gell? Weiß jetzt nicht, aber klingt irgendwie ganz gut. Shape, ja, also sie wollen was shapen. Ziel ist es, laut der Pressemitteilung, Hugo Boss zur weltweit führenden, technologiegesteuerten Modeplattform im Premiummarkt zu machen. Da habe ich ja mal kurz innegehalten, weil ich finde, es sind echt ein paar interessante Vokabeln. Ich will jetzt nicht sagen Buzzwords, ja, vielleicht muss man das so sagen, aber interessant ist es schon, dass als erstes Adjektiv technologiegesteuert kommt und zum Beispiel nicht Design verliebt oder so. Oder was sagst du dazu, Marcel?
Ja, ich war kurz davor, Bingo zu rufen, gebe ich zu. Denn solche Slogans neigen natürlich dazu, überfrachtet zu sein mit Keywords, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich ein bisschen lustig, wenn man es liest. Nichtsdestotrotz, glaube ich, zeigt das eine Sache sehr deutlich, nämlich, dass es nicht mehr darum geht, als Modebrand zu sagen, wir haben eine gewisse Modigkeit und darüber kommen wir. Das ist, glaube ich, quasi logisch, dass man das haben muss, aber du brauchst natürlich auch einen anderen Angang an das Thema Vertrieb, Kundenzugang, Daten und dann ist natürlich Technologie sozusagen der Überbegriff, von daher ist das alles nicht falsch. Die Frage ist, was sich dahinter sicherlich genau verbirgt und was das in der Exekution hinterher bedeutet.
Ja, das zum einen ist in der Exekution. Ich meine, das ist ja unser Thema eh und das Thema der Branche, datengetrieben und datengesteuert und so weiter, klar. Jetzt hat Hugo aber irgendwie, ich sag jetzt mal, einen draufgesetzt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Brands da draußen so ist. Aber sie haben ein Digital Campus oder ein Digital Campus gegründet, wo sie vermutlich, also wie so ein Think Tank Thema Daten und Digital Technology, aber auch eigene Leute ausbilden. Also wirklich sich auch da Experten heranziehen. So habe ich es zumindest verstanden, die dann die Future shapen, so up tomorrow. Und sowas finde ich natürlich schon stark. Also das hat dann schon so ein nächstes Buzzword für mich wirklich schon so 360 Grad mäßig, dass man an alles denkt. Ja?
Das ist quasi Multi-Channel. Ja, also ich habe das Gebäude gesehen. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen vorher. Und das ist natürlich also nett, ne? Also mächtig, würde ich sagen. Also wenn man sich das Bild mal anguckt, ist ja eine sehr, sehr schöne Pressemitteilung. An der Stelle möchte ich übrigens dem Autor der Pressemitteilung gratulieren, der es wirklich geschafft hat, über sehr, sehr viele Absätze sehr viel zu sagen, ohne irgendwas preiszugeben von dem, was dort stattfinden soll. Das fand ich schon mal beeindruckend. Das Gebäude, man hat rechtzeitig noch Glas eingezogen. Sonst hätte man auf andere Gedanken kommen können, was diesen, ich sag mal, mächtigen Betonklotz angeht. Aber Spaß beiseite, geht ja um die Frage, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, dass eine Sache sehr wichtig ist, die man auch immer wieder vergisst, wenn man sich mit Geschäftsmodellen auseinandersetzt und auch guckt, was dort eigentlich hintersteckt, nämlich die Fähigkeit, kompetente und fähige Mitarbeiter an Land zu ziehen. So, und da hast du natürlich, wenn du jetzt, nichts gegen Metzing, aber das ist jetzt nicht direkt Kölner Ring, ja, oder Berlin City. Wie kriege ich dort Menschen hin, die Bock haben, was zu bewegen? Die kriege ich halt nicht damit hin, indem ich sage, dass nebenan jemand mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail einen edlen Zwirn fertigt. Sondern da geht es dann schon um die Frage, wie man ja eine sehr, sehr erfolgreiche Brand, eine Brand, die auch für was steht, die ein Image hat, die das neu aufgelegt hat, wie man die in die Zukunft führen kann. Und dafür ist, glaube ich, alleine sowas wichtig, um einfach an sehr, sehr kluge Köpfe ranzukommen. Ne? So wie früher Google, die haben dann neben Microsoft ein Rekrutierungsbüro aufgemacht. Das fand ich auch relativ smart. Jetzt ist Boss nicht auf den Zalando Campus gegangen, sondern ist bei sich vor Ort geblieben, aber hat natürlich die Möglichkeit, über solche Initiativen sehr fähige Leute zu bekommen, die einem natürlich dann in Zukunft schon helfen werden, das Geschäft neu weiterzuentwickeln.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber ich wollte jetzt diese andere Vokabel auch noch kurz mit dir auseinanderziehen, nämlich Modeplattform. Jetzt ist ja Hugo Boss keine Plattform, wie wir uns das jetzt so vorstellen. Also was meinen die damit, wenn die sagen, wir wollen eine Modeplattform sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Das zum Beispiel hätte ich mir von dem Pressesprecher gewünscht, dass er da noch etwas elaborierter drauf eingeht, aber das ist halt die Kunst, ne? Viel zu reden, ohne was zu sagen. Ich weiß das, man kann das selber sehr gut. Aber in dem Falle ist es mit Plattform natürlich so eine Sache. Letzten Endes heißt das jetzt hier nicht Marktplatz. Also ich glaube jetzt nicht, dass bei Hugo Boss andere Marken draufkommen, sondern Plattform heißt ja, dass du im Grunde etwas bereitstellst, auf dem dann andere Anbieter deiner Value Chain etwas machen können. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass man als Lieferant leichter sich andocken kann, weil man immer über gleiche Datenformate die Muster austauscht, dass ich andere Services drumherum anbieten können und sozusagen damit beitragen, um das Überprodukt, nämlich die Marke Boss, entsprechend zu fördern. Aber genau was das konkret bedeutet, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage dann hinterher auch in der Bewertung, ob das jetzt einfach nur sozusagen von der Keyword-List noch runter musste und es wohl in die Pressemitteilung geschafft hat, was nicht verwerflich wäre, aber dann eben nicht so spannend. Oder ob es tatsächlich ein ganz neuer Ansatz ist, wie Brands denken, weil auch eine Marke ist ja, letzten Endes ein sehr durchvertikalisiertes Thema inzwischen. Ne? Also eine Wertschöpfungskette, die du versuchst, so schlank wie möglich zu halten. Und da ist natürlich der Plattformansatz schon was Neues.
Ich finde, man sollte ihm das einfach ihr oder ihm schicken. Klingt für mich wie komplett die Erklärung. Einfach.
Ich habe ja Hoffnung, dass wahrscheinlich alle von Boss auch inzwischen unseren Podcast hören. Also ich meine, wenn der nicht rauf und runter läuft in so einem Digitalcampus, weiß ich es auch nicht. Und vielleicht kriege ich ja noch einen an die Strippe oder wir, der uns dazu aufklärt.
Jetzt muss man natürlich bei Hugo Boss oder andersrum, man kann nicht über Hugo Boss reden, ohne über Daniel Grieder zu reden. Ich erinnere mich zurück, 20, 25 Jahre, als ich angefangen habe, irgendwie was anderes zu tragen als Sweatshirts, war Boss und ein Anzug etwas, ich will nicht sagen unerschwinglich, aber wo du sagst, das ist schon konfirmationsmäßig. Und dann gibt's ja diesen Anzug und ansonsten hast du keinen Kontakt mit der Marke in der Welt, aus der ich komme. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt. Und jetzt schaue ich da völlig anders drauf. Also ich bin wirklich ein Fan dieser Marke geworden. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mir jetzt mehr leisten kann, sondern dass ich das wirklich stark finde und auch so in einem Casual-Bereich stark finde. Das ist nicht mehr der Boss-Anzug für die Hochzeit nur. Und ich glaube, die sind auch durch ein Tal gegangen in den 90ern und 2000ern, wo sie versucht haben, da jünger zu sein und da neue Linien. Und dann hat jeder auf einmal nur noch über das Parfüm Hugo gesprochen, das ich übrigens auch toll fand. Wow. Und jetzt war dann der Stand 2021 2,7 Milliarden Umsatz, was natürlich schon Pfund ist, aber 2024 4,4. Ich bin kein Mathematiker, ich sage jetzt mal, es hat sich verdoppelt. Stimmt nicht, aber fast. Angepeilt waren 5 Milliarden abzüglich makroökonomische Entwicklung. Ja, 4,4 Milliarden, alles auf dem Rücken von Daniel Grieder oder auf den Schultern, nämlich seit 2021 ist er CEO. Das ist schon mal echt ein Shootingstar. Ich wage jetzt mal die These zu behaupten, dass das auch noch eine ganze Zeit erfolgreich weitergeht, weil so eine Welle endet nicht einfach am Ende von einem Jahr. Die haben gerade echt einen Lauf, Designlauf, Kontakte, wie du schon sagst, dieses ganze Umfeld, das aufgebaut wird vom Campus bis hin zu Marktplatzpräsenz, Special Deals. Ich erinnere mich an, hieß es Boss Blue oder Hugo Blue vor ein paar Wochen, was exklusiv auf Zalando auf der Startseite war, wo du diese blaue Designlinie auf einmal gesehen hast. Also Hut ab, was dieser Mann da irgendwie aufgelockert hat oder erfrischt hat oder was auch immer da seine Brillanz ausmacht, aber kann man eigentlich nur in den Hut ziehen. Und wie gesagt, also These wäre, geht noch länger so weiter. Wie schaust du da drauf?
Also ich glaube, dass ein ganz wichtiger Schritt war, die Marke ein bisschen frischer zu machen, was ja über die Typo schon kommt. Sie haben auch angefangen, in Sportevents reinzugehen. Die Influencer, die sie hatten, sprechen eine deutlich jüngere Zielgruppe an, auch eine eher weiblichere Zielgruppe. Also wenn ich mir angucke, welche Tennisspieler sie gecastet haben zum Beispiel, die nicht unerfolgreich waren, aber das war, glaube ich, jetzt nicht der Auslöser, sie zu casten, sondern wahrscheinlich eher, um die weibliche Zielgruppe dort ein bisschen zu locken. Das halte ich schon für schlau, weil du natürlich in einem Business-Kontext irgendwann limitiert bist. Also wie viele Hugo Boss-Anzüge kannst du dir in deinen Schrank hängen? Ich glaube, Corona hat ja auch gezeigt, dass jetzt das auch nicht mehr alle machen. Die Zahl der Bürogänger geht zurück, der Schlips- und Krawattenträger geht zurück. Von daher macht das schon hochgradig Sinn. Und ich erinnere mich an ein eigenes Erlebnis, was ich mal hatte in dem sehr, sehr schönen Boss-Store in Stuttgart, wo ich mal das Glück hatte, so eine Soiree, Abendveranstaltung, wurde nett Essen gereicht und dann haben wir eine Führung bekommen durch den Store. Und ich war zum Beispiel der felsenfesten Überzeugung, dass ich nie wieder einen Anzug unter 2000 Euro tragen kann, nachdem ich den von Hugo Boss anhatte. Ich gebe zu, ich bin am nächsten Morgen erwacht nach dem Rausch und war wieder nüchtern und habe dann doch festgestellt, dass das total fehlerfrei funktioniert. Aber da kann man einfach sehen, auf welche Art und Weise sich auch Boss präsentiert. Und das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen breiter ausgelegt. Also dadurch hast du einfach eine ganz andere Zielgruppe, ne? Also wenn du zum Beispiel auch sagst, du findest die Brand jetzt cool und würdest es tragen, das ist ja schon, das würde man von Hugo Boss von vor 20 Jahren oder vielleicht 10 Jahren wahrscheinlich jetzt so nicht sagen. Da würde man sagen, oh, das ist Premium Luxury, da gönne ich mir was. Aber heute ist es, glaube ich, ein anderer Auftritt und das macht es auch durchlässiger. Ne? Du würdest natürlich, wenn du die Marke cool findest, träumst du immer noch von einem Anzug, aber du bist schon mal in diesen Laden gegangen mit einer tatsächlichen Kaufabsicht und nicht, um sich irgendwie einfach nur umzugucken. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Verdienst, weil man auch sagen muss, wie vielen Marken gelingt das nicht? Also wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir eine eigene Rubrik inzwischen haben, Insolvenzen der Woche, also wie viele Modebrands es nicht schaffen, ja, sich zu erneuern. Und das betrifft ja alles. Es geht ja nicht nur darum, dass man eine tolle Designlinie hat. Ich hatte auf der K5, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe, im Podcast, einen Kollegen, der sagte, es steht und fällt jetzt mit der nächsten Kollektion. Also wenn die was wird, okay, wenn nicht, dann war's das. Und aus dieser Abhängigkeit löst du dich natürlich, wenn du es schaffst, eine Marke anders aufzubauen. Jetzt hat Hugo Boss natürlich ein Grundrauschen, schon mit 2 Milliarden gehabt, was ganz gut ist, aber hat sich natürlich da nochmal weiterentwickelt und das gibt dir Spielraum. Das muss man schon sagen und den scheinen sie zu nutzen.
Wenn es eine gute Soiree war, bist du dann hoffentlich in diesem Anzug aufgewacht.
Nee, so gut war sie nicht, weil das war gut, aber mein Checkheft war nicht gedeckt.
Ach so.
Deswegen.
Ja, gut, kann natürlich so eine Soiree auch zur Sauerei werden dann, wenn man
das war eine,
zu lang soiriert. Ja.
Wenn du das so soiriert, ja. Also man muss halt so, ich habe mir ja versucht, wenn ich das kritischerweise anmerken darf, es war ein Abend, wo man sich ein maßgeschneidertes Hemd machen lassen konnte.
Wow.
Und ich glaube, das war das schlechtest sitzende Hemd, was ich je hatte. Und das ist bei mir gar nicht so schwierig, weil an mir sitzen Hemden immer schlecht, aber Das war wirklich, wo ich dachte, also wenn ich an den Hüften noch welche mit reinnehmen kann, dann wird es schwierig. Also dann das war nicht schwierig. So der Kracher.
Ich finde es gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil wir hatten es in der letzten Ausgabe beim Thema, also mit dem Thema Design und das vielleicht jetzt so als abschließend zum Thema Hugo bei dem ganzen Plattform- und Digital-Campus-Gedanken. Leute, vergesst das Design nicht, vergesst das Produkt nicht. Es entwickelt sich so ein bisschen zu unserem Major Statement hier, dass Leute, denkt an euer Produkt. Das andere kommt dann, wenn das Produkt gut ist. Also macht so weiter. Die letzten 2 Jahre waren mega. Es gibt nicht viele Marken, die ich gerne als Schriftzug auf mir trage. Das habe ich eigentlich nicht so gern. Bei Hugo ist es was ganz anderes. Also das haben die einfach geschafft durch diese klare...
Und dann
klare,
Hugo oder Boss bei dir? Das ist der
Schritt. Na, bei mir steht natürlich Boss, aber quasi mit Sternchen.
Quasi mit Sternchen, ja. Das ist, und dann Unterzeile? Keine Sorge, ich lebe es nicht, oder?
Ja. Nein, aber das ist ja so ein bisschen so. Ich meine, du spielst natürlich bei diesem Boss auch mit diesem Begriff. Ja? Da gibt es ja eine Meta-Ebene, die ist nicht zu unterschätzen. Interessanterweise, und ich bin da überhaupt nicht so ein stolzer Träger von so Slogans oder irgendwie, guck mal, Bier formt hier diesen wunderschönen Körper oder irgendwelchen Marken. Bei Boss habe ich da kein Problem. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Sonst finde ich das eigentlich oft zu sehr in the face. Wir hatten das beim ECD, ne? Moschino, diese Diskussion, der dicke Moschino-Gürtel und so. Boss ist für mich nicht negativ aufgeladen im Sinne von, ach, guck mal, da hat jetzt einer irgendwie, Entschuldigung, Dieter, aber jetzt irgendwie den dicken Camp David-Pullover an. Bei Boss ist es was anderes und das ist auch eine Leistung.
Das stimmt. Du hast ja das T-Shirt Gurkenwasser formte diesen Körper, für alle, die es nicht wissen. Von daher bist du mit dem Bier natürlich raus. Aber ja, es stimmt. Man muss auch verändert das sagen darf, wenn wir zwei schon wissen, dass das Design wichtig ist bei einer Modemarke, dann sollte jeder den Gong gehört haben. Wir sind ja eigentlich eher so Digitalexperten, aber man ertappt sich immer wieder dabei, dass man über Geschäftsmodelle spricht und wie man Daten hin und her schiebt. Das ist alles total wichtig. Aber wenn am Ende vom Tag, wenn du einen Sack anhast, der nicht sitzt, hilft ja auch das schönste Bild nicht, ne? Also bei einem berühmten Katalogversender früher war es so, da hat man dann auf Fotosafari, die sind auf Fotosafari gegangen, die haben dann hinten die Klamotten, weil die natürlich den Models nicht passten, abgesteckt, ne? Sah also dann immer super aus. Und das war noch eine Zeit, also wo man, muss man sich mal vorstellen, also Stichwort Retourenquote, ne? Wenn du beim Model schon absteckst, und das hat funktioniert, da kann man mal sehen, in welchen guten alten Zeiten man damals noch Geld verdienen konnte.
Ich hatte immer gehofft, es war bei den guten Strelsen-Hemden von Jogi Löw auch so. Und dann passen sie mir doch. War aber nicht so. Der sah einfach gut aus drin. Und ich habe die dann zurückgehen lassen.
Ja, wer hat, der kann, ne?
Wer hat, der kann. Ich sehe schon, es wird eine sehr zahlengetriebene Episode, weil wir kommen jetzt gleich zum nächsten Thema.
Die Zahl der Woche.
Da haben wir sogar 2 davon. Also ich habe 2 davon mitgebracht, Marcel. Die eine ist echt schräg. Nämlich, die lautet 97,76. Das ist die eine Zahl der Woche. Die andere ist 30. Aber jetzt kommen wir erstmal zur ersten.
Kurz, die erste ist deine Punktzahl im Mathe-Abi und die zweite meine.
Ja, du, darüber reden wir ein andermal. Das ist ein anderer Podcast. Da brauchen wir Betreuung dabei. 97,67, mathematisch immerhin richtig ausgedrückt, ist eine Zahl, die der HDE-Konsumbarometer rausgebracht hat. Und mit der kurzen Nachricht, der positive Trend bei der Verbraucherstimmung ist gestoppt. Nachdem es mit dem Barometer zuletzt 5 Monate in Folge bergauf gegangen war, ist es nun gefallen, schreibt die Textilwirtschaft. Ein Indiz dafür, dass die konjunkturelle Entwicklung auch im zweiten Halbjahr weiter schwach verläuft? Fragezeichen. Müssen wir jetzt alle Angst haben, weil 97,76?
Du, ich bin dann raus. Also wenn das hier so runtergeht mit der Wirtschaft, was soll da noch zu passieren? Ja, wie kommen wir aus diesem tiefen Tal der Tränen wieder raus? Also ja, wo fange ich da an? Also vorweg, Disclaimer, ich hatte auch mal Statistik in der Uni, mir ist schon klar, dass solche Zahlen ihre Berechtigung haben. Aber ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, dass so eine Zahl überhaupt eine Berechtigung in der Öffentlichkeit findet. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man sich diesen HDE-Barometer mal anguckt, ist ja öffentlich einsehbar, kommt man also gut ran. Und sich das mal anguckt, ich glaube, in den letzten 5 Jahren ist er 3 oder 4 Mal von der Juni-Umfrage zu Juli abgesuppt. Ne? Das scheint also durchaus was mit der Saison zu tun haben, zu haben. Das ist das eine. Und dann gibt es ja auch sehr lustige Äußerungen dazu, da komme ich gleich zu. Und das, aber bevor wir anfangen, kurz zur Methodik. Also wie haben die das rausgefunden? Wir haben 1600 Menschen befragt, repräsentativ in der Bevölkerung. Das würde ich bei einer sehr heterogenen Gesellschaft wie unserer sagen, pro Kohorte, also Wohnort, Einkommen, Herkunft, Kaufeinstellung und so weiter, haben sie aus jeder wahrscheinlich 5 befragt. Ja. Und was wurde abgefragt? Sozusagen die Erwartung, glaube ich, der nächsten 3 Monate. Und da wurden sehr, sehr interessante Dinge abgefragt, unter anderem die Erwartung an die konjunkturelle Entwicklung, Preisentwicklung und ganz wichtig Zinsentwicklung. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin bei spontanen Straßenumfragen wirklich nur ganz eingeschränkt in der Lage, mich über die zukünftige Zinsentwicklung fundiert zu äußern. Würde ich das können? Ja. Wäre ich Vermögensverwalter?
Sag nicht, da wärst du jetzt nicht hier.
Doch, dann wäre ich hier, aber dann würde ich dafür Geld nehmen. Nein, dann wäre ich nicht nur Vermögensverwalter, die im Grunde von jeder KI und einigen Wertpapierfonds ohnehin locker ausgezählt werden. Also, was will ich damit eigentlich sagen? Ich halte die Methode schon mal für relativ schwach, wenn man dann auch bedenkt, dass wir über eine kleine Delle reden. Ne? Also wir reden jetzt ja nicht, wenn man sich das mal anguckt, natürlich hat es so ein, das sind ja indizierte Werte, deswegen ist sozusagen 100, glaube ich, war 2017 der Wert. Dann ging das natürlich massiv runter infolge des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine und erholt sich jetzt und jetzt war es 5-mal in Folge hoch und jetzt ist es ein kleiner Dip. Also die Methodik halte ich für nicht so sinnhaft und ich glaube, die Aussage, es könnte ein Indiz sein oder aber auch nicht, die da, glaube ich, auch sinngemäß drin stand, die trifft's eigentlich ganz gut. Also nach dem Motto, wir haben eine Zahl rausgefunden, wissen damit nichts anzufangen, aber die Seite war noch halb leer, da können wir sie mal posten. Und auf dem Niveau würde ich das jetzt mal einordnen. Also ich würde jetzt meine Sparneigung aus Angst vor der Zukunft noch nicht nach oben schrauben wollen.
Ich komme ja auch überhaupt gar nicht aus der Zinswelt, obwohl ich mich ab und zu auch leider damit befassen muss. Aber wo ich ja sehr viel Zeit verbringe, ist die Weinwelt. Und ich musste spontan an die Parker-Punkte denken, die ja berühmt und berüchtigt sind, um einem Wein eine bestimmte Bedeutung zu geben, weil da im Supermarktregal draufsteht 96 Parker-Punkte. Alles, was Mitte 90 ist, kann man trinken. Und keiner, also es ist ein berühmter, also Wein-Feuilletonist und Weintester Parker, ein Amerikaner, der das angefangen hat. Und diese Zahl ist letztlich eine reine Marketingzahl. Das will ich jetzt im HDE vielleicht nicht unterstellen. Es ist ja ein Forschungsinstitut. Wir haben zumindest eine Forschungsabteilung, was immer die auch damit machen. Aber es hat diesen Effekt, dass du damit natürlich eine Reaktion hervorrufst, die abgehoben ist von vielleicht jetzt der tatsächlichen Methodik oder von der Einordnung in deine individuelle Situation, weil der 96 Parker Wein natürlich auf bestimmten Geschmackskriterien beruht, die vielleicht gar nicht deine sind. Und für mich ist das immer schwierig. Da kann ich das besser beurteilen, weil ich über meinen eigenen Geschmack Bescheid weiß. Im Thema Wirtschaftsdatenerfassung, Umfragen tue ich mich auch immer schwer, weil vielleicht haben die 1600 total fitte Leute gefragt, die wirklich Ahnung von Zinseszinsen haben und dann ihre Binsenweisheiten rausgehauen haben.
Ihre Binsenweinheiten.
Binsenweinheiten. kann ja auch sein, aber für mich ist es überhaupt nicht nachvollziehbar. Und diese Zahl steht dann da. Du musst natürlich als Fachmagazin, wie ja die Textilwirtschaft ist, dann damit irgendwie klarkommen. Und es sieht halt erstmal negativ. Jetzt haben wir irgendwie diese Wetterkapriolen, wo der ganze Handel ja eh aufschreit. Oh, der schlimme April. Und jetzt war es nicht richtig Sommer bisher. Deshalb, da ist dann vielleicht schon was dran im Sinne von einem Trend. Aber diese absolute Zahl jetzt als Indikator herzunehmen, dass wir jetzt da gerade, dass es irgendwie gefährlich werden könnte, das halte ich auch für, also es geht an mir vorbei eigentlich, so würde ich es jetzt mal sagen.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass da wird sich eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung angeguckt. Das ist ja, also viel mehr Metaebene geht ja eigentlich in Deutschland nicht, was Finanzzahlen angeht. Du kannst ja nur auf einer sehr hohen Ebene diese Fragen auch stellen und die hat dann gar keine Bedeutung. Das ist so, als wenn du den Durchschnittsdeutschen nimmst, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß dann nicht mal, ob man den, der Durchschnittsdeutsche ist wahrscheinlich weiblich, weil es mehr Frauen als Männer gibt. Aber der hat dann Summe X an Einkommen, ist 1,78 groß, 35 Jahre, was immer der Beruf ist. Diesen Menschen als solchen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn du das jetzt hörst, ein bisschen Marketing, sagst super, jetzt targete ich mal genau den, dann würdest du auch daneben liegen. Ne? Deswegen ist meines Erachtens dieser Trend nicht so ganz sinnhaft. Was ich an diesen Zahlen grundsätzlich immer so ein Stück weit gefährlich finde, jetzt ohne der Textilwirtschaft nahe treten, da reden wir nicht über die, also die hat ja nicht eine Reichweite wie die SZ, FAZ oder noch schlimmer die Bild-Zeitung. Das heißt, das werden jetzt ja nicht so wahnsinnig viele Menschen lesen, aber du hast in der Wirtschaft eben das immer das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wenn du zum Beispiel sagst, die Sparquote ist hoch, die Leute haben Angst vor der Zukunft. Was passiert? Was würdest du machen? Du würdest es ja nicht rauslaufen und Geld rausballern, sondern sparen. Also du würdest sozusagen den Effekt verstärken. Deswegen finde ich das immer schwierig, wenn man so Zahlen publiziert, ohne jetzt, also man muss dazu, die Zahlen sind erklärt worden, auch wenn man sich das dann anguckt. Von daher, die sind jetzt nicht ohne Einordnung, aber sind halt immer ein bisschen schwierig. So, wenn ich jetzt auf unsere Branche zum Beispiel gucke, kam auch gestern raus, E-Commerce wächst wieder. Das erste Mal seit, ich weiß es gar nicht, da war, ich glaube, Italien noch Europameister. Ja, das ist also schon lange, sehr, sehr lange her, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Ne? Und da würde ich sagen, was muss ich jetzt machen? Soll ich jetzt sparen oder online einkaufen? Ja. Und interessanterweise, was wächst im E-Commerce im Wesentlichen? Richtig, Marktplätze. Das ist ja, freut mich persönlich ja wieder. Will also sagen, es gibt unterschiedliche Zahlen, auf die ich gucken kann. Jeder sollte sich ein bisschen das rausnehmen, aber bloß nicht eine Zahl hören, kurz drüber nachdenken und sagen, danach verhalte ich mich jetzt. Dafür ist sie, glaube ich, nicht geeignet.
Finde ich schön, dass du das Thema Marktplatz erwähnst, weil das bringt uns zur zweiten Zahl, quasi unweigerlich. Denn die zweite Zahl ist ja 30. Und tja, steht für 30 Jahre Amazon. Man kann es gar nicht für möglich halten. Gegründet 1994. Mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, Italien Europameister. Ich rede hier von grauer Vorzeit. Bundestrainer war Berti Vogts. Wir schieden nach diesem Rumpelfußball 4 Jahre, nachdem wir Weltmeister wurden, bei der WM in den USA gegen Bulgarien aus, wenn ich mich richtig erinnere. Jordan Letschkow,
höher gegen Thomas Hessler, was
so sieht's aus
damals.
Ja, Hessler, Kopfballungeheuer, bekannt, musste ihn verteidigen. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ace of Base waren Nummer 1 überall in Europa. Kurt Cobain hat sich das Leben genommen. Und Michael Schumacher war zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Und in diesem Jahr, in dieser Zeit, hat da so ein Investmentbanker namens Jeff beschlossen, Bücher jetzt online zu verkaufen. Ich glaube, der Spruch "The rest is history" hat noch nie so gepasst wie da. Das stimmt in diesem Fall auch, weil die Erfolgsgeschichte, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass das eine ist und wie unfassbar das alles beeinflusst hat. Aber mich interessiert jetzt erstmal, bevor wir vielleicht so kurz auf Amazon eingehen. Kannst du dich daran erinnern? Warst du da? Bist du gesurft auf der ersten Online-Welle? Bei mir kam es, glaube ich, 2-3 Jahre später.
Ja, also 94 noch nicht. Man muss dazu sagen, das war noch eine Zeit, wo wir ein Ausscheiden im Viertelfinale noch nicht gefeiert haben. Da haben sich die Zeiten auch fundamental verändert. Ne? Deswegen immer Kontext bei Zahlen, ne? Wie wir es eben hatten. Immer Kontext. Nee, ich bin in das Game eingestiegen 1996, 97. Game Changer damals war, als man rausgefunden hat, wie man bei AOL Test-Accounts, so erinnerst du dich, man konnte dann immer so einen Monat gratis AOL nutzen. Also damals war AOL ein Zugangsweg ins Internet. Wie man rausgefunden hatte, wie man sozusagen Banknummern so faken kann, dass man immer wieder neue Accounts bekommt mit seiner eigenen Bankverbindung, die natürlich nicht stimmte. Also über diese Zeiten reden wir und da bin ich 96 eingestiegen. Aber ich erinnere mich, dass Amazon damals bereits ein etablierter Name war, für den Buchhandel. Und ich empfehle ein Video von, ich weiß was, irgendeiner, ich glaube, es war das CNN, NBC, wie auch immer, mit Jeff Bezos geführt hat, um diese Zeit herum, wo er in einem wirklich lausigen Büro, also er war noch nicht der muskelbepackte Aviator wie heute, ja, aber, also gar nicht, muss man eigentlich sagen. Man hat ihm so was Nerdiges da schon zugetraut. Und wie er berichtet, also auch ein zeitloses Stück Dokumentation, nämlich. Und ja, also ich würde schon sagen, das ist so ein Thema, was man jetzt sagen kann, das war jetzt kein Hype. Also das hat er durchgezogen.
Also eine klare Disruption, würde man jetzt heute sagen, des Marktes, hat alles verändert. Ich war nicht bei AOL, ich kannte nur die Werbung mit Boris Becker. Ich war ein klassischer T-Online-Kunde mit meinem 14.4er Modem und einer monatlichen hohen Rate und weiß noch, wie da einmal eine Rechnung kam von, was weiß ich, paar hundert Mark, weil es da solche Chatrooms gab, Meta-Chat oder wie das hieß, ich weiß es gar nicht mehr, Meta-Café. Und da gab es so Musikergruppen auch. Und ich habe nur Musik gemacht und dann konnte man da sich irgendwie austauschen. Und es hat aber alles gekostet. Dann pro irgendwie 5 Minuten extra.
Absolut. Was
mir nicht klar war. Dann war es mir klar. Also Internet in der ersten Form. Und ich weiß noch, ich war damals begeistert vom freien Zugang zu also frei. Du hast ja trotzdem Monats bezahlt, aber letztlich zu Spiegel Online damals und so weiter. Freie Informationen im Netz. Das hat mich irgendwie total gekickt. Und habe dann auch relativ früh, auch 96, 97, dann auch die ersten Bücher bestellt. Tatsächlich Amazon mit dieser unfassbaren alten Seite. Und da reden wir dann irgendwie von Bücherverkauf. Ich habe keine Zahlen von damals, aber ich habe Zahlen von heute. Sind jetzt veröffentlicht worden, auch vielleicht anlässlich des Jubiläums. Ich glaube, Gigant wird dem noch nicht mal gerecht. Wir reden hier von 1,5 Millionen Menschen weltweit, die für Amazon arbeiten. Wie, ist eine andere Frage, aber die sind beschäftigt. Und letztes Jahr ein Umsatz von $575 Milliarden. $575 Milliarden. Und ganz ehrlich, da ist ja eine ganz große Menge nicht mehr Handel und Retail, sondern Services und Amazon Cloud und so weiter, Cloud Services. Auch da Prognose noch lange nicht am Ende, wenn sie es schaffen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht disruptiv zu sein, aber weiterhin sich so zu entwickeln und das Richtige für den Markt anzubieten und jetzt die Impulse, die von Shemu und anderen kommen, aufzunehmen und der Power, die sie haben, für sich zu verwenden, dann ist da noch lange nicht an irgendeinem, da wackelt noch keiner an dem Stuhl.
Nee, also ich glaube, dass sie halt eine Sache sehr schlau machen, du hast das auch schon angesprochen, dass du dich natürlich wegbewegst vom klassischen Handel, also wenn man sich die Geschäftsmodell-Disruption anguckt, also Handel, Bücher, dann Handel, andere Warengruppen, dann ich weiß gar nicht, wann die Services kamen, aber deswegen fast bei nicht in chronologischer Reihenfolge, Öffnung zum Marktplatz, dann Serviceaufbau, AWS, Amazon Prime und so weiter, immer mit dem Ziel, wie kann ich eigentlich dieses Flywheel am Laufen halten, also sprich sozusagen immer sicherstellen, dass die Kunden das bekommen, was sie wollen, damit die Kunden kommen, ich meine Angebote dahinterlegen kann und wie halte ich eigentlich diesen Spaß am Laufen. Das ist ja eigentlich das, was hinter dem Amazon Flywheel steckt. Und das ist einfach eine sehr smarte Idee, die einfach auf den Fundamenten digitaler Geschäftsmodelle fußt. Ne? Deswegen guckt man sich Amazon auch immer so gerne an, weil da geht es ja nicht darum, ob die Seite altmodisch ist oder nicht. Ich behaupte mal, wenn ihr die alte anguckst und die heute, ohne Logo würde ich sagen, ja, das ist immer noch so. Ich würde auch behaupten, dass du wahrscheinlich zwischen 94 und 2010 locker die Jahreszahlen vertauschen könntest bei den Layouts. Und es würde nur sehr wenige geben, die sagen, hey, das kann nicht sein. Also das heißt, die Customer Experience auf der Seite, die ist jetzt nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nicht der hipste Shit. Ja. Aber die Entwicklung der Geschäftsmodelle, das, was dahinter liegt. Und für mich war immer die prägendste Kennzahl bei Amazon die Zahl der Käufe pro Jahr, die bei klassischen Händlern in der Regel so bei 4 bis 6 liegt. Also wenn du es schaffst, dass ein Händler, dass du den Kunden 6-mal zu einem Kauf bewegst, ist das schon sensationell, dass er alle 2 Monate einen Kauf, ne? Also was soll der denn kaufen? Und diese Kennzahl ist ja deswegen so wichtig, weil das, was für einen Händler teuer ist und dir Marge nimmt, ist ja das Kaufen von aktiven Kunden. Das ist ja eigentlich wenn man so möchte, die Quintessenz, wann ein Handel erfolgreich ist und wann nicht. Und wenn du das aber gar nicht mehr machen musst, weil die ohnehin kommen, und die kommen nicht einmal, die kommen 60 Mal, das ist einmal in der Woche, ne? Da kann man Grundsatzfragen stellen, wie dumm das ist, dass man einmal in der Woche was bestellt und das nicht sammelt. Zum Beispiel könnte man weniger Pakete losschicken, weniger LKWs und so weiter. Aber das ist einfach eine sehr, sehr relevante Kennzahl. Und wenn du es dann noch schaffst, dass der Kunde ohnehin immer mit dir in Kontakt ist, durch Services, durch Amazon Prime, weil er ohnehin, also tagsüber shoppt er, abends guckt er Amazon Prime und tagsüber läuft seine Anwendung noch auf AWS. Und das sieht er dann auch noch, wenn er am Wochenende Sky guckt, steht auch noch oben AWS, um mal gleich 2 potenzielle Werbepartner hier zu nennen. Dann hast du einfach dann bist du so dicht an einem Kunden, dass du danach einfach alles machen kannst. Und das ist ja, ich glaube, der Charme. Ich meine, wenn du dir diese Umsatzzahlen anguckst, gibt's immer so schöne Rankings, wie viele Länder haben geringeres Bruttoinlandsprodukt? So, und da würde ich mal sagen, viele. Ja,
also dann viele, würde ich auch sagen.
Viele. Ich würde sagen, keins hat so einen Haushaltsüberschuss wie Amazon. Würde ich mal wild guess. Also, und das macht es natürlich lukrativ und auch eben sehr stressresistent. Ne? Und dieses Geschäftsmodell, und das ist ja auch, wenn man so über die K5 geht zum Beispiel, Alex Graf hat ja auch gesagt, ja, E-Commerce, das ist sozusagen das Kataloghandel der 20er Jahre. Ne? Weiterhin Shop mit Suchlisten oder mit Produktlisten und Suchschlitz oben. Völlig anachronistisch, da hat sich in den letzten Jahren überhaupt nichts verändert. Die Artikeldatenqualität ist weiterhin grottig, also E-Commerce hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Jetzt kommt es ein bisschen Social Commerce mit rein, Social Media mit rein, andere Formate. Aber das Erfolgreichste ist weiterhin Amazon. Ne? Und da muss es ja auch einen Grund für geben, dass diese Art des Shoppens einfach weiterhin sehr lukrativ ist. So, das ist jetzt nur der Handelsteil. Und ich glaube, die können ja machen, was sie will, was sie wollen. Die Kriegskasse ist prall gefüllt. Das heißt, sie sind auch eigentlich immer in der Lage, da würde ich sagen, wahrscheinlich im Vergleich zu eBay, die irgendwann mal so verbaut waren, dass sie eben nicht mehr in der Lage sind, wirklich disruptiv ihr Geschäftsmodell wirklich zu verändern. Und ich glaube, dieses Problem hat Amazon nicht und wird noch lange erfolgreich sein.
Was ja in der Definition total disruptives Modell auch war und ist, eBay, ja, um das mal hier aufzugreifen. Ja. Ich kann, weil zum Thema Customer Experience, ich kann da vielleicht nur noch eine persönliche Sache anfügen. Für mich ist Amazon nicht wegzudenken, weil das mit mir ja mitwächst. Und jetzt gar nicht im Sinne von, jetzt wie du sagst, Design oder es wird immer toller und immer noch, sondern das habe ich jetzt auch irgendwie seit 25 Jahren mit mir als Kaufdestination. Und ich habe unterschiedliche Bedürfnisse im Laufe der 25 Jahre. Ich hätte mir vor 25 Jahren, hat mich Amazon Prime noch nicht interessiert, weil ich einfach als Student das mir nicht leisten wollte. Andere Sachen mir gekauft. Ich habe auch keine Baumaschinen und Gartengeräte gekauft vor 25 Jahren und auch nicht vor 15 Jahren. Und ich habe aber jetzt viel weniger Bücher bestellt, weil wir jetzt wieder so weit sind, dass wir uns von der Bibliothek was ausleihen und alle Bücherschränke eh voll sind. Und jetzt das Thema Buch, mit dem ich gestartet bin bei Amazon, mich gar nicht mehr so interessiert. DVDs ausleihen, Love-Film, du erinnerst dich, Amazon is over, dann Prime, aber auch Netflix. Aber das waren alles Dinge, die dann hast du mal feste Freundin über längere Zeit, machst die klassischen Filmabende, suchst dir welche aus und lässt dir die zuschicken, weil die DVD-Ken, wie ich sie ja immer genannt habe, Videotheken dann auf einmal nicht mehr da waren in der Stadt. Dann kommt auf einmal von Amazon dieses Angebot. Und so ist es. Alle 5 Jahre gibt es da so einen Konsumbereich, und ich rede wirklich noch nicht von den Services, wo ich einfach sage, ja, Destination Nummer 1, tut mir leid. Klar fahre ich im Baumarkt und schaue mir dann vielleicht irgendeinen Häcksler mal selber an und kaufe den da. Aber alles Zubehör und den Rest, den bestelle ich dann da oder warte die 2 Wochen, bis dann irgendwas kommt. Und das muss man erstmal schaffen. Dieses Angebot, so lifelong, Hut ab.
Das auf alle Fälle. Also ich glaube, ich sehe so ein paar Gefahren, sehe ich natürlich bei Amazon. Also ich glaube, dass sie
gewisse Also ich dachte bei mir, beim Kaufverhalten.
Auch, aber auch das wäre ein eigener Podcast, Alex. Also bei Häcksler und feste Freundin, da habe ich kurz überlegt, ob ich da nochmal tiefer
musst einsteige. Musst du an Fargo denken.
Ja, genau. Also, oder Dexter. Nee, aber ich glaube, dass ich eine Gefahr sehe, und ich sage das mit aller Vorsicht, weil man nie von sich selbst auf 60 Millionen Kunden schließen sollte. Aber du brauchst natürlich jetzt, und da rede ich auch nur über den Händler, du brauchst natürlich weiterhin eine Produktrelevanz, die ein Mindestmaß an, oder du brauchst Produktrelevanz. Das heißt, du brauchst eine Qualität mit einem Mindestmaß. Du musst in der Lage sein, Angebot zu entdecken. Und wir erleben bei sehr vielen Marktplätzen, dass sie zum einen nicht mehr in der Lage sind, große Artikelmengen sauber abzubilden. In Klammern, das konnte Amazon ehrlicherweise ohnehin noch nicht. Das heißt, du bist immer sehr stark über die Suche gegangen. Bei der Neigung, sehr viel Traffic außerhalb der klassischen Provision, das Verkaufen zu vermarkten, merkt man schon, gerade wenn man mobil surft, dass du einfach sehr, sehr lange brauchst, bis du mal ein organisches Angebot bekommst, was dann auch wirklich zu deiner Suchanfrage passt. Ne? Weil die meisten dann ja doch sagen, viel hilft viel. Also ne, selbst wenn du Turnschuhe hast, kannst du jetzt auch auf Hosen buchen, so nach dem Motto. Vielleicht kriegst du ja einen Impulskauf zustande. So. Und das ist so ein bisschen die Gefährdung, dass du sagst, habe ich wirklich ein relevantes Angebot noch für den Kunden? Bin ich in der Lage, das, was er sucht, ihm wirklich zu zeigen? Das ist das eine. Das zweite, was die Produktqualität angeht, das ist mir schon jetzt häufiger mal aufgefallen, gar nicht bei Klamotten, die kauft man bei Amazon ja eigentlich ohnehin nicht, sondern bei relativ simplen Technikprodukten, einer Ladestation fürs Handy, wo man auch seine Kopfhörer drauflegen kann. Ich glaube, 3, 4 verschiedene bestellt, bis ich mal eine hatte, wo ich das Gefühl hatte, die hat tatsächlich mal so eine Art Qualitätscheck überstanden. Ja, und das ist gefährlich. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Chemoisierung von Amazon eingehen. Da würde ich in der Tat mal überlegen, das war nochmal separat zu sprechen. Aber
das machen wir auch.
Ich habe eine Sache mal gemacht, als du mir das mit den 30 an Amazon geschickt hast, weil ich das auf einem LinkedIn-Beitrag mal gesehen habe. Wenn sich der Hörer oder du auch in dem Falle mal den Spaß machen, mal nach Sneakern zu suchen und mal preisaufsteigend zu sortieren. Ne? Oder, also das ist ja ein Beispiel, ich glaube auch Jacken geht. Ich habe, glaube ich, gestern eine Jacke für 1 Cent gefunden. Also, und nicht nur 1 Cent, da konnte man auch, wenn man, ich glaube, mehrere bestellte, 8% Rabatt noch raushandeln. Da habe ich mir überlegt, wie das eigentlich, also mathematisch abgebildet wird. So, aber jetzt, und jetzt kann man sich natürlich schon die Frage stellen, welchen merkantilen Nutzen sich dieser Händler davon verspricht. Aber wenn solche Angebote auf einer Plattform sind, und das ist aber die gleiche Plattform, wo dann ein Birkenstock mal gesagt hat, ich gehe da runter, und das war halt irgendein Riesenthema. Mhm. Oder ich weiß nicht, irgendeine Marke kommt jetzt zurück, weil sie festgestellt hat, war ein Riesenfehler. Ich glaube, Nike war das, ne, dass die wieder auf Amazon verkaufen wollen. Wir reden immer noch über die gleiche Plattform. Das muss von beiden, wie soll sozusagen ein Kunde wissen, wo ich jetzt gerade bin? Bin ich da, wo ich Turnschuhe für 30 Cent bekomme, wo die Erwartungshaltung jetzt nicht hoch ist, oder dass ich dort meine hipsten Nike-Sachen bekomme? Und das abzubilden und sauber zu managen, da ist ja das Thema Plattform-Governance ein sehr entscheidendes. Das ist meines Erachtens eine Challenge, der sie sich stellen müssen. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, sonst sind sie morgen pleite. Das wäre hinreichend dämlich. Aber ich glaube, so habe ich zumindest gemerkt, dass für mich Amazon nicht mehr diese One-Stop-Destination no matter what ist, sondern ich schon inzwischen sehr genau hingucke, traue ich denen das zu? Und ich muss sehr viel Zeit mit der Recherche verbringen, ob ein Angebot wirklich passend ist, wie die Kundenbewertungen sind und so weiter. Und das erhöht quasi meine benötigte Zeit, um mich mit Amazon zu beschäftigen. Und das sollte eine Alarmglocke schrillen lassen, wenn das bei anderen Menschen auch so ist, wenn Amazon das rausfindet, weil das war eigentlich immer die Kernkompetenz. Du kannst völlig sorgenfrei dahingehen, kaufst in 3 Sekunden ein, hast es am nächsten Tag, all good. Du hast gar nicht diesen kognitiven Aufwand. Und den habe ich inzwischen.
Ja, das ist natürlich ein starker Punkt. Grundsätzlich ein Marktplatzpunkt. Vielleicht gibt es ein Darknet in der Plattformökonomie. Ja? Also so Deus ex machina. Du baust so ein Ding wie Amazon und da gibt es natürlich Schlupflöcher und dunkle Ecken. Das sind auch nur Händler. Wir will niemandem was Negatives unterstellen, außer dass es vielleicht ein Fake-Produkt ist. Aber das ist schon fragwürdig natürlich. Und was macht es mit deiner Brand Equity als Amazon und mit dem Kunden, der oder die dann sich da ja auch wohlfühlen muss in diesem Gesamtpaket? Da hast du schon recht. Ich sage jetzt mal so, wenn ich bei meinem Suchverhalten bleibe, das ich habe, und ich suche jetzt auch selten Mode auf Amazon, war übrigens auch mal eine Phase, wo ich auch Klamotten gekauft habe auf Amazon. Also das ist schon so, dass ich das auch durchlaufen habe. Dann, wenn du keine neuen Filter ausprobierst und jetzt bei deinen Habits bleibst, triffst du auf solche Sachen vielleicht nicht, weil dann suchst du vielleicht ein Puma und vielleicht suchst du noch einen Discount oder schaust bei Rabatten, was ist da gerade bei den Marken, die du gut findest, und dann findest vielleicht irgendeinen Querverweis zu einer No-Name-Marke, wo du aber, oder für dich No-Name, die aber in deinem Price-Range, wo du sagst, ja, ist schon okay oder so, googelt schnell die Marke, ach, ganz nett, in der Lauf-Community oder wie auch immer. Aber dass es das gibt, wirft Fragen auf, ja.
Ja, aber das ist, da muss man auch mal aufpassen, dass man Einzelfälle nicht zu riesengroßen Mechanismen aufbläht und sagt, okay, deswegen funktioniert es nicht, wenn man es mal erlebt hat. Das funktioniert in vielen Gebieten noch. Ich glaube nur, dass Amazon weiterhin gut beraten ist, sich eben alle diese Sachen anzugucken. Der Markus Schöberl, der Marktplatzleiter von Amazon, schlauer Typ, die werden das auch sehen und werden sich auch überlegen, wie sie da vorgehen können. Da bin ich sorgenfrei und habe keine, weder Albträume noch größere.
Nein, Albtraum vielleicht, dass du in dem 8-Cent-Regenmantel aufwachst, anstatt im Bossanzug.
Das wäre natürlich tragisch. Jetzt habe ich Glück, dass es bei mir im Schlafzimmer nicht so oft reinregnet. Deswegen wäre ich da noch guter Dinge. Aber überleg dir, die haben auch das, 40 Cent Sneaker. Ja,
ja, es kommt
darauf an. Nachts mal brauchen.
Es kommt darauf an, von welcher Soiree du kommst dann.
Ja, das stimmt. Ja, aber gelbe durchsichtige Regenponchos, nee, das wäre wahrscheinlich mal ein Motto. Aber habe ich noch nicht, also zumindest hier in Hamburg nicht.
Aber das wäre die billigste Motto-Party, wo du sogar alle Gäste selbst ausstatten könntest.
Das stimmt. Jetzt hast du mir auf eine Idee gebracht.
Für 1 Euro bestellen und allen 50 Gästen einfach einen gelben Poncho überstülpen.
Genau.
Dann feiern wir die Rolf, 5 ist Trümpf, der war ja gelb, auf Erstehungsfeier.
Ja. Ich glaube, wir kriegen, ja, da kann man einiges rausstricken, ne? Also vielleicht gibt es auch noch ein Postfahrrad für 1 Euro. Auf Amazon, ja, da geht ein. Ich möchte an der Stelle übrigens Otto lobend erwähnen. Da kostet der günstigste Sneaker 7,50 Euro. Das ist also für Erwachsene, das ist schon mal eine ganz andere Liga.
Quasi schon Premium-Liga im Vergleich zu dem anderen.
Ja, plus Versandkosten noch. Also man darf vielleicht, das habe ich vergessen zu erwähnen, also den Regenponcho gibt es natürlich nur für 10 Euro Versandkosten, weil er einen längeren Weg zurücklegen muss. Und wahrscheinlich liegt da die ganze Marge.
Wahrscheinlich liegt sie da. Ich habe noch was mitgebracht für den Abschluss dieser Sendung. Sendung, das klingt schon so. Nach linearem Fernsehen.
Ja, die anschließenden Sendungen sollte ich nicht wieder verzögern. Ne?
Ja. Und zwar ein Zitat der Woche, das mir irgendwie aufgefallen ist, weil wir so viel über Produkt reden und dass man den Fokus nicht verliert.
Sag's doch selbst.
Kleiner Hintergrund dazu. Ich kann das jedem und jeder nur empfehlen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsmagazine. Und zwar bringt Roland Berger, ja, diese weltweite Beratungsfirma, nenne ich es jetzt einfach mal so, vielleicht trete ich Ihnen damit zu nahe, die sind wahrscheinlich viel mehr, ist egal. Vierteljährlich.
Die Technologieplattform.
Wahrscheinlich. Die Think Act raus, da muss man sich online irgendwie einfach mal anmelden, kostet nichts. Das ist wirklich, also wer Brand 1 mag, wird das lieben. Design und Inhalt ganz weit vorne, lese ich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Eins der, neben der Brand 1 Magazine, die mir Wirtschafts- und sozusagen Technologie, wirtschaftsgesteuerte Gesellschaftsthemen wirklich näher gebracht haben mit vielen Hintergründen. Also überragend. Das aktuelle Heft hat das Thema Don't be scared, how to stay ahead in an artificial, artificially, intelligent world. Total interessante Interviews und Artikel zu dem Thema. Ein Interview ist mit Gary Hamel, der die London Business School für 30 Jahre lang geleitet hat oder der Präsident war, wie auch immer. Also ein hoch anerkannter Mensch. Da ging es um das Thema eben, wie gehe ich jetzt mit diesen KI und Entwicklungen und so weiter um. Und der hat es was Interessantes gesagt, nämlich: Just trying to change practices and processes is not enough. This is like putting a tutu on a dog. It doesn't make it a ballerina. Das fand ich toll. Ist auch ein schönes KI-generiertes Bild von einem Hund, ein Ballettkleid natürlich drin.
Bietet sich an.
Früher hätte man echtes Fotoshooting gemacht und hätte Peter und sonstiges am Hals gehabt. Heute kann man das Gottlob mit KI machen. Aber ich finde das natürlich wieder toll. Für mich als, sage ich jetzt mal, Mensch, der eher aus dem weniger prozessgesteuerten Umfeld kommt, aus dem Kulturbetrieb und so weiter, finde ich das immer ganz erfrischend und gut zu hören, dass es am Ende darum geht, sich mal Gedanken zu machen, vielleicht auch mal kreativ oder disruptiv sich Gedanken zu machen und danach zu gucken, was kann man da ableiten, Workflows, Prozesse und so weiter. Der Prozess steht nicht im Vordergrund, weil sonst baust du etwas zu und auf, das immer voller wird und immer voller, ohne dir die Frage zu stellen, was liegt denn eigentlich da drunter, weil du das dann gar nicht mehr siehst. Was ist denn eigentlich der Kern der ganzen Sache? Deswegen wollte ich das mitbringen, weil das hat mir sehr aus der Seele gesprochen.
Ja, also ich würde noch eine andere Leseart reinbringen. Ich glaube, dass er ja auch sagt, also das zu versuchen, reicht halt nicht, ne? Und macht aus dem Hund keine Ballerina. Also es muss exekutiert werden. Also das ist auch noch ein Thema, ne? Also dass man einfach auch ins Machen kommt. Und weil du eben gesagt hast, ich komme ja nicht aus so einem Prozessbereich, sondern ich komme aus dem Kulturbetrieb. Das ist im Zweifel ein Vorteil, weil alle Leute, die aus Prozess- und Systembereichen kommen, das Letzte, was die machen, ist ihre Prozesse und Systeme anfassen. Weil sie einfach, also erstmal ist Aufwand, das ist schon mal schlecht, gerade bei einer 4-Tage-Woche im Homeoffice nicht so schön. Das ist eine. Und das Zweite ist, dass es eben ja immer Konsequenzen hat, wenn ich etwas verändere. Und wir zumindest mal gerade in Deutschland dazu neigen, dann eher vorsichtig zu sein. Schwierig, können wir das überhaupt machen? Das heißt, du hast sehr, sehr lange Entscheidungswege, bis du was machst, ne? Also, ne, in dem Bild zu bleiben, welches Tutu ziehe ich dem Hund jetzt an? In der Zeit hätte ich mit ihm auch trainieren können, ne? Dass er vielleicht doch in Richtung Ballerina sich bewegt oder einfach eine Ballerina anrufen und fragen, ob die zur Firmenfeier kommt, bevor ich den Hund von der Sekretärin da irgendwie mit so einem Tutu belästige. Und das ist eben so dieses ins Machen kommen, drüber nachdenken, auch wie das mal drüber nachzudenken, was ist eigentlich die Essenz dessen, was ich tue, warum tue ich das? Und ja, das ist sehr löblich, aber dass man sowas, also ich finde das ja bei solchen leicht eingängigen Sätzen immer schön, weil die einem Sachen vergegenwärtigen. Es ist aber auch bumstraurig, was man den Leuten halt erzählen muss, ne? Ja. Das wie machen ist wie denken, nur krasser oder so, ne? Wo ich denke so, no shit.
Das ist so. Also, das haben ja solche Sentenzen dann an sich. Ja. Ich hätte überhaupt, als ich dieses Zitat ausgesucht habe oder es mich ausgesucht hat, aber gar nicht ahnen können, wie passend es zu dieser Episode einfach ist. Denn auch wenn wir uns einen 2000-Euro-Boss-Anzug anziehen, macht es aus uns noch kein Model einfach, ne?
Das ist traurigerweise so. Das liegt vielleicht daran, aber gut, deswegen machen wir auch Radio, ne? Ohne Video. Man muss ja auch wissen, wo man herkommt und wo man hin will. Ja.
Ja. Bei uns bedeutet dann Prozess auch was anderes unter Umständen, wenn wir uns weiter aus dem Fenster lehnen.
Genau, in dem Falle, in meinem Falle nicht, weil ich bin im Souterrain. Also ich kann mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, ohne gravierende Folgen zu haben. Aber ja, das ist so. Also wir sind dann doch Typ durchsichtiger gelber Regenponcho für 1 Cent. Aber wir kennen halt unsere Zielgruppe, so würde ich es eher sehen.
Versprochen, wenn wir mal ein neues Fotoshooting machen, wird das eine Rolle spielen. Ansonsten
Dann kann ich an dem Tag nicht.
Sehe ich betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen, um den guten alten Bertolt Brecht und Marcel Reich-Ranicki gleich mal zusammen hier zu zitieren. Wieder großen Spaß gemacht. Wir werden nächste Woche wiederkommen, arbeiten gerade an einer Spezialsendung. Also bleibt bitte gespannt. Ich werde jetzt auch diesen Begriff
bitte bleibt dabei.
Immer weiter verwenden. Ich finde Sendung super. Mit Episode 6 kommen wir nächstes Jahr auch wieder.
Ja, nächste Woche. Eine sehr, sehr spezielle Ausgabe nächstes Jahr.
Wir müssen lange dran arbeiten. Das ist eine große Recherche. Wir haben das SZ-Magazin mit involviert. Ja. Kommen nächste Woche wieder und freuen uns drauf. Bleibt uns bitte gewogen. Hört euch das an. Gebt uns Feedback auch gerne unter do@tradebyte.com und bleibt digital da draußen und wir sehen uns und hören uns. Tschüss.
Das machen wir. Und wenn ich das noch ergänzen habe, ich bin sehr gespannt, wie du die nächste Folge namentlich, wie du die 6 einbaust in den Titel. Was ich letztes Mal und dieses Mal sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe vor einigen Ausgaben Angst, gebe ich zu, was dann kommt. Aber bei der 6 freue ich mich noch.
Ich werde es diesmal überraschend machen vielleicht.
Oha, jetzt bin ich neugierig. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleibt neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.